Ich möchte diesem Referat mit einer Frage anfangen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Kürzlich sah ich eine Sendung über den Goldrausch in Alaska am Anfang des 20. Jahrhunderts. Faszinierend war das zu sehen, mit was für eine Hingabe und Opferbereitschaft und Energie die Goldsucher Kosten und Entbehrungen auf sich genommen haben, um Gold zu finden. Heute wird immer noch Gold dort gewaschen und verkauft, und in der Sendung hat einer sein Goldwaschgerät da gehabt und gezeigt, und nach scheinbar kurzer Zeit hat er so einen Teller mit ein paar Flecken Gold vor der Kamera gehalten, und er erklärte, ja, dass diese Flecken wahrscheinlich so und so viel Gramm wären, was mit dem heutigen Preis ungefähr 2000 Dollar wäre. Und natürlich haben die meisten nicht und er nicht immer solchen Erfolg, aber lasst mal diesen Traum, diese Vision so ein bisschen auf euch wirken. Gold. Die Möglichkeit, Geld aus der Erde zu graben. Und zwar mit etwas Glück einige tausend in kurzer Zeit. Reich zu sein. Oder man sagt sogar, sein Glück zu machen. Das bedeutet natürlich, sein Vermögen zu machen. Aber es ist interessant, dass wir diese Formulierung benutzen, sein Glück zu machen. Diese Vision an Reichtum und finanzieller Erfolg zu kommen, finden wir anziehend, wenn wir eine Geschichte von Abenteurern kennenlernen, die Reichtum gefunden haben. Ja, wer fiebert nicht innerlich mit? Denken wir nicht, dass der Held somit sein Glück macht. Und diese Sehnsucht und diese Vision und dieser Reiz und Traum ist der Kontext für eine ganz wichtige Frage, die uns im Wort Gottes gestellt wird, in Hiob 28. Hiob reflektiert nach den langen Diskussionen mit seinen Freunden, was wirklich erstrebenswert ist, was er sich wirklich wünscht und was sie wirklich brauchen. Silber und Gold, sagt er, kann man graben, Eisen und Kupfer auch, Schätze, für die man viel arbeitet. Am Anfang von Hiob 28. Man steigt tief in die Erde, fern von der Sonne und aller frischen Luft, im Staub und Dreck, mit Gefahren von Wassern und Erdrutschen und dass einem dann doch buchstäblich auf den Kopf fällt. Hämmert dann stundenlang, am harten Gestein und kleine Teile des Metalls herauszukriegen. Ich las kürzlich ein Buch über eine der ältesten Kupferminen in England, ganz am Land's End, also da, wo England aufhört und das Meer beginnt. Und die Erzgänge gehen nicht nur in die Erde, sie führen dann unters Meer. Und in diesem Buch wurde dann erzählt, wie die Leute dann in diese Kupferminen gestiegen sind. Und haben die Kupfergänge oder die Erzgänge, die Kupfergänge dann verfolgt und gehämmert haben sie und gesprengt haben sie, um so weit dann der Kupfer gegangen ist und zum Teil dann ging diese Kupfererzvene nach oben so Richtung Meeresboden. Und sie folgten dann den Erzgängen, bis man die Wellen und das Geroll von den Steinen in der Mine hören konnte. Also so viel Arbeit, sagt Hiob, ist der Mensch bereit zu tun, um Silber oder Gold oder Eisen oder Kupfer zu erwerben. Schau mal ab Vers 9. An das harte Gestein legt der Mensch seine Hand, wühlt die Berge um von der Wurzel aus. In die Felsen bricht er Schächte und allerlei Kostbares erblickt sein Auge. Die Wasseradern verbaut er, dass sie nicht durchsickern und zieht so die verborgenen Schätze ans Licht hervor. Die Weisheit aber, wo findet man diese? Und wo ist die Fundstätte der Erkenntnis? Versteht ihr das Bild? So Silber und Gold und Eisen und Kupfer sind es wert, dass man buchstäblich Berge umgräbt. Aber die Weisheit, sie ist noch viel, viel wertvoller. Wenn man Gold oder Silber dafür geben wollte, wäre das lächerlich. Wie viel wäre es wert, um weise zu sein oder weise zu werden? Was würde man zahlen, um eine Situation besser einzuschätzen? Um den besten Weg und die beste Entscheidung zu erkennen oder um einen treffenden Rat in einer Notsituation zu haben? Wir sehen und wir hören es immer wieder. Wofür beten wir, wenn wir in einer Notsituation sind? Ja, Herr, gib uns Weisheit. Lass uns weise damit umgehen. Hilf mir, Herr, in der Situation weise zu reagieren. Und Gott sei Dank, es ist nicht nur Salomo, der gerne weise wäre, sondern wir erkennen das auch. Wir bedürfen es, in der Weisheit zu wachsen. Nun, wir haben diese Grafik hinter uns über den Prozess des Zurechthelfens kennengelernt, wie er in Matthäus 18 und in anderen Stellen dargestellt wird. Unten am allerhäufigsten die Selbstsucht, die Selbstkorrektur oder das Gewissen. Weniger häufig ist dann das zweite Niveau, das einander ermahnen. Und diese Grafik betont, wie Matthäus 18 und viele andere Stellen, die Aufgabe derjenigen, die zu den anderen reden. Aber in der Bibel betont wird auch die Wichtigkeit oder wie die Weisheit uns dazu bringt, diese Feedbacks, diese Unterweisung, diese Inputs, diesen Rat, diese Korrektur und Ermahnung nicht nur über uns ergehen zu lassen und uns zu erdulden, sondern sogar, sagt das Wort Gottes, eifrig danach zu suchen und zu genießen. Es ist meistens für uns, denke ich, eine andere Sicht, als wir meistens haben, aber eine, die uns viel Segen und viel Wachstum und Freude verspricht. Und das ist unser Thema heute. Die Weisheit ist, Weisheit zu suchen. Mein erster Punkt ist der Segen davon, sich raten zu lassen. Und wir arbeiten heute mit dem Buch der Sprüche. Also es ist gerade da in der Mitte der Bibel und wir blättern ein bisschen hin und zurück, wie das bei den Sprüchen ist. Sie sind kurz. Also Sprüche ist ein wunderbares Buch, um sich im Thema Rat oder Ratgeber zu vertiefen. Salomo verspricht öfters einen erstaunlichen Segen denen, die sich raten lassen und Weisheit erlangen. Fangen wir an bei den Verheißungen an Menschen, die viele Ratgeber aufsuchen. Sprüche 11 zum Beispiel, Vers 14. Sprüche 11, 14. Wo nicht weiser Rat ist, da geht das Volk unter. Aber wo viele Ratgeber sind, findet sich Hilfe. Ähnliche Stelle in Sprüche 15. Pläne werden zunichte, wenn man nicht miteinander berät. Aber wo viele Ratgeber sind, gelingen sie. Das ist 15, 22. Immer wieder kommt diese Refrain, diese Wiederholung, viele Ratgeber. Wo viele Ratgeber sind, findet sich Hilfe. Wo viele Ratgeber sind, gelingen die Pläne. Und in Sprüche 24, Vers 6, wo viele Ratgeber sind, ist der Sieg. 24, 6, mit Überlegung soll man Krieg führen. Und wo viele Ratgeber sind, da ist der Sieg. Sind das nicht sehr ermutigende Segen? Hilfe lässt sich hier finden. Man geht nicht unter wie die anderen ohne weisen Rat, sondern es wird einem geholfen. Hilfe brauchen wir immer wieder, in krassen und auch in alltäglichen Situationen. Hilfe findet sich, sagt das Wort Gottes, wenn man sich beraten lässt. Und zwar mit vielen Ratgebern. Die Pläne werden auch gelingen. Ohne Rat, sagt Gott, werden die gleichen Pläne zunichte. Hallo? Wer will, dass seine Pläne gelingt? Wer will, dass das, was er vorhat, sich realisieren wird? Lasse dich beraten. So kommen die Pläne zustande. Und man siegt auch. Das ist natürlich für uns sehr relevant, weil wir einen geistlichen Krieg führen, wie Kurt das bereits erwähnt hat. Mit Überlegung soll man Krieg führen gegen Teufel, Welt und vor allem das eigene Fleisch. Wo viele Ratgeber sind, da ist der Sieg über die Sünde, der Sieg über die Welt. Da, wo viele Ratgeber sind, besiegen wir den Teufel. Und nicht nur Sieg, sondern Frieden wird uns versprochen. Unter den Übermütigen ist immer Streit, aber Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen. Unter den Übermütigen ist immer Streit, aber Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen. Das ist der erste Punkt, der Segen davon, sich beraten zu lassen. Aber es gibt einen noch größeren Segen. Der größte Segen der Weisheit oder der größte Segen, sich beraten zu lassen, ist die Weisheit. Der noch größere Segen als all diese Segen, die wir bereits angeschaut haben, Hilfe und gelungene Pläne und Sieg und Frieden, noch größer aber ist der Segen der Weisheit selbst. Gott hat die Weisheit so geschaffen, dass die Weisheit uns zu noch größerer Weisheit führt. Weisheit lässt uns weise werden. Den Toren dünkt sein Weg recht, steht in Sprüche 12, Vers 15. Den Toren dünkt sein Weg recht, aber wer auf Rat hört, der ist weise. Wer auf Rat hört, der ist weise. Also die Weisheit führt dazu, dass er auf den Rat hört, aber auf den Rat hören führt auch dazu, dass er weise wird. Also es ist nicht ein Teufelskreis herunter, sondern ein Kreis des Segens, wo die Weisheit zu noch größerer Weisheit führt. Höre auf Rat und nimm Zucht an, dass du hernach weise seist. Das ist Sprüche 19, Vers 20, was ich gerade gelesen habe. Höre auf Rat und nimm Zucht an, dass du hernach weise seist. Also das Wesen der Weisheit ist es, weise zu werden. Und die Weisheit bringt uns dann vielfältige, unzählbare, unendliche Segen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt der Weisheit in der Bibel. Wer weise ist, der sucht die Weisheit und wächst in der Weisheit. Und so fängt das Buch der Sprüche an. Guck mal zusammen. Im ersten Kapitel, wenn Salomo dieses Buch von Weisheit überhaupt einführt, was sagt er? Wozu nutzt das Buch? Wie sollen wir mit dem Buch umgehen? Sprüche 1, Vers 5. Wer weise ist, braucht das Buch nicht, könnte man denken. Nein, wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit. Wer verständig ist, der lasse sich raten. Dass er verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Dieser Anfang der Erkenntnis braucht etwas Erklärung. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Aber die Furcht des Herrn kann man auch als ein Verlangen nach Weisheit beschreiben. Das muss man so verstehen. Die Furcht des Herrn beinhaltet eine Haltung, die uns dazu führt, die Weisheit zu suchen und zu wollen. Weil wir den Herrn fürchten, erkennen wir, dass es uns an Weisheit mangelt. Wir suchen Ratgeber dann. Wir lassen uns raten. Wir wachsen dann an Weisheit und werden gesegnet. Die Grundidee ist eigentlich nicht kompliziert. Wer den Herrn fürchtet, wird seine Sünde und seine unglaubliche Begrenztheit erkennen. Wenn der Herr uns vor Augen ist, da werden wir sehr, sehr klein. Auf dem Nachhauseweg, schau mal den Sternenhimmel an, falls wir das sehen können. Und da merken wir, dass wir sehr, sehr klein sind. Und dazu schuldig, stur, arrogant, töricht, selbstsüchtig, selbstbezogen, uns selber drehen und so weiter. Und das Gleiche führt aber in die andere Richtung ist. Wer weise ist, erkennt, wer Gott ist und wer er vor diesem Gott wirklich ist. Ganz, ganz klein und schuldig, stur, töricht, arrogant, selbstsüchtig, selbstbezogen und so weiter. Sich um sich selbst drehen dazu. Und das führt ihn zu der Furcht des Herrn. Also die Weisheit führt zur Furcht des Herrn und die Furcht des Herrn führt zur Weisheit. Am Anfang der Sprüche sieht man diese Logik in beide Richtungen. Das eine ist wohl eher bekannt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, haben wir gerade gelesen hier in Vers 7. Aber der Weisheit führt auch zu der Furcht des Herrn. Schau mal den nächsten Kapitel 2 an, ab Vers 1. Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, so dass dein Ohr auf Weisheit Acht hat und du dein Herz der Einsicht zuneigst, ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, dann, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschest wie nach Schätzen. Das ist wieder dieses Bild von einer Mine und man tut viel Arbeit, um was? Ja, wenn du sie suchst wie Silber, dann was? Dann Vers 5. Dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Oder weiter in Vers 9. Dann wirst du verstehen Gerechtigkeit und Recht und Frömmigkeit und jeden guten Weg. Und dies führt dann zu noch größerer Weisheit. Vers 10. Denn Weisheit zieht in dein Herz. Erkenntnis wird deine Seele lieb. Wo fängt das an? Suchen nach Weisheit. Und dann verstehe ich die Furcht des Herrn. Und dann werde ich noch weiser. Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behüten. Also das Wesen der Weisheit ist es, weise zu werden. Und so erklärt Salomo seinen Söhnen den Anfang der Weisheit. Jetzt müssen wir eine Seite weiter drehen auf Sprüche 4, Vers 1. Hört, meine Söhne, die Mahnung eures Vaters. Merkt auf, dass ihr lernt und klug werdet. Ich gebe euch eine gute Lehre. Was ist diese gute Lehre? Sieht man in Vers 4. Halte meine Gebote, so wirst du leben. Vers 5. Erwirb Weisheit. Vers 7. Der Weisheit Anfang ist, und man denkt, ja, die Furcht des Herrn. Der Weisheit Anfang ist, erwirb Weisheit. Erwirb Einsicht mit allem, was du hast. Weisheit fängt mit Demut an. Wer weise ist, erkennt, dass er Rat bedarf. Wer weise ist, erkennt, dass es ihm an Weisheit fehlt. Diese Demut, Demut. Was ist Demut? Demut ist nur Realität. Der Demütige schätzt sich selbst realistisch ein. Er kennt die Wahrheit über sich und das führt ihn zu einer aufrichtigen Furcht des Herrn. Also, ich weiß nicht, ob ihr das gleiche Problem habt wie ich. Manchmal höre ich das Wort Demut und ich denke, ah ja, das ist, wenn man nur gering von sich denkt. So derjenige, der gut Klavier spielen kann, der sagt, ich kann nicht Klavier spielen. Und das sollte dann demütig sein. Nein, 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 Demut ist einfach Realität. Ich bin ein schlechter Mensch. Ja, das ist die Realität. Ich bin nicht sehr weise. Das ist die Realität. Ich mag so wenig, Gott zu verstehen. Das ist Realität. Ich bin so klein und dann selbstsüchtig und töricht und so weiter dazu. Das ist die Realität. Das ist nicht irgendwie so eine überrissene, ach, ich bin so klein. Nein, das ist die Realität. Und der Demütige schätzt sich realistisch ein. Er kennt die Wahrheit über sich und das führt ihn zu der Furcht des Herrn. Wer den Herrn nicht fürchtet, was ist das Gegenteil? Der traut sich selbst. Der erkennt nicht, dass es ihm grundlegend an Weisheit fehlt. Er dünkt sich selbst weise, was ihm zugrunde richtet. Wir sind gleich da, Sprüche 3, Vers 7. Dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Und was heißt das konkret? Was heißt, wie fürchtet man den Herrn? Wie wächst man in der Weisheit? Und überall in Sprüche ist es absolut eindeutig. Man wächst in der Weisheit, indem man auf Weisung hört. Und somit sind wir absolut mitten in unserem Thema. Man lässt sich raten. Man sucht genau diese Inputs, Hilfe, Feedback, Ratschläge, Korrektur, Lehre, Unterweisung, Ermahnung. die von anderen kommen. Das ganze Buch der Sprüche ist eindeutig. Gott rät uns mit seinem Wort durch unsere Geschwister. Vom ersten Kapitel an wird wiederholt folgende Worte: Höre, lasse dich raten, nimm meine Zucht an, dein Herz behalte meine Gebote, verlass die Weisung nicht, binde sie aufs Herz alle Zeit, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, merke auf meine Rede, bleibe in der Unterweisung, achte sie hoch, merke auf meine Mahnung. Ich gebe euch eine gute Lehre, dass diese dich geleiten, wenn du gehst, dass sie zu dir sprechen, wenn du aufwachst. Denn das Gebot ist eine Leuchte und die Weisung ein Licht und die Vermahnung ist der Weg des Lebens. Weisheit ist nicht eine Sache zwischen mir und Gott, sondern etwas auf diesem zweituntersten Niveau. Einander ermahnen, sich belehren lassen. So wird man weise. Unter den Übermütigen, haben wir vorher gesehen, ist immer Streit. Aber Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen. Wo nicht weise Rat ist, da geht das Volk unter. Aber wo viele Ratgeber sind, findet sich Hilfe. Den Toren dünkt sein Weg recht, aber wer auf Rat hört, der ist weise. Und diese Dynamik ist eine sehr, sehr wichtige, weil sie ist, sagt uns die Schrift hier, die Dynamik des Evangeliums. Der Weg der Weisheit ist der Weg des Heils. Sich etwas sagen zu lassen, ist die gleiche Dynamik, die uns die Vergebung unserer Sünden bringt. Wer sich für Rat und Korrektur öffnet, handelt nach Gottes Rettungswege. Es ist erstaunlich, aber das wird deutlich in Sprüchen gelehrt. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Das, was unsere Gottesbeziehung ausmacht, ist die gleiche Haltung, die uns dazu führt, uns selbst nicht zu vertrauen, sondern uns auf Gott zu verlassen. Das heißt, den Rat der weisen Geschwister aktiv und eifrig zu suchen und zu behalten. Und Gott verspricht, das bringt einen Segen mit sich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wir sind gleich im Kapitel 3, schauen wir, diese Wert und Nutzen der Weisheit steht bei mir hier, ab Vers 13. Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt und dem Menschen, der Einsicht gewinnt. Es ist besser, sie zu erwerben als Silber und ihr Ertrag ist besser als Gold. Sie ist edler als Perlen und alles, was du wünschen magst, ist ihr nicht zu vergleichen. Langes Leben ist in ihrer rechten Hand, in ihrer linken ist Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Steige sind Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens, allen, die sie ergreifen und glücklich sind, die sie festhalten. Das ist eben dieser große Punkt 1 hier, der Segen der Weisheit. Zweiter Punkt, dieser Weg der Demut ist Gottes Weg mit uns. Dieser Weg der Demut ist Gottes Weg mit uns. Es ist der Weg des Evangeliums, es ist der Weg des Heils. Diese Tatsache, dass der Kern der Weisheit oder der Anfang der Weisheit die gleiche Dynamik ist wie im Evangelium oder die das Evangelium treibt, das hat einige Folgen. Zum einen sollen wir erwarten, da müsste die gleiche Botschaft durch die ganze Bibel dann zu finden sein. Und das ist auch der Fall. Es ist nicht eine Sonderbotschaft Salomos. Wir brauchen einander. Wird Gott zum Beispiel zu seinem Volk im Alten Testament geredet? Durch die Propheten zum Beispiel. Wer weise war, zum Beispiel David, der fragte nach, und jetzt wisst ihr, wie der Satz endet, das Wort des Herrn. Und wer nicht weise war, wie zum Beispiel Josua bei den Gibeoniten, der fragte nicht nach dem Wort des Herrn. Der handelt töricht. Und das ist wieder diese gleiche Initiative. Die Initiative kam nicht in diesen zwei Beispielen von Gott, sondern von David bzw. von Josua oder hätte von Josua kommen sollen. Rat suchen, sich etwas sagen lassen. Entscheidungen vor Gott bringen, vor allem die wichtigen. Aber nicht privat, sondern indem wir die Propheten fragen und ihnen das Ganze in dem Sinn vorlegen. Oder das Gleiche bei den Priestern und den Gesetzeslehrern. Wer weise war, hat sich nach dem Gesetz erkundigt, was mit den Priestern und Leitern und Lehrern zusammenhing. Nirgendwo in der Bibel findet man unsere moderne Idee, private Kopien der Schrift, anhand denen wir ganz alleine Gottes Rat suchen sollen. Das ist nicht, wie Gottes Lehre funktioniert. Rat, auch Gottes Rat in der Schrift, wurde und soll heute immer mit Hilfe von anderen gesucht werden. Das Gleiche sehen wir im Neuen Testament. Gemeinden suchen Hilfe bei Paulus und lassen sich von dem Vorbild anderer Gemeinden leiten. Paulus sucht Rat bei den anderen Aposteln. Petrus lässt sich von Paulus sogar öffentlich zurechtweisen. Und die Gemeinde Jesu soll ein Leib sein, in dem jeder dem anderen hilft. Und wie soll er ihm helfen? Ja klar, ermutigen und dienen und füreinander beten und Wunder erwarten, aber auch, vielleicht vor allem, wird betont, dass die Glieder des Leibes einander beraten, ermahnen, lehren, leiten, prophetisch reden. Wenn Paulus also lehrt, dass keiner im Leib dem anderen sagen darf, ich brauche dich nicht, was meinte er konkret damit? Jetzt können wir überlegen und unsere Menschenkenntnisse einsetzen. Der andere will mich gesund machen. Oder jemand in meiner Familie ist krank und er sagt, ich habe die Gabe der Heilung. Würde ich in dieser Situation sagen, ich brauche dich nicht. Das wäre eher unwahrscheinlich. Oder jemand sagt, ich habe eine Ermutigung für dich. Ich brauche dich nicht. Ich will dir helfen, ich brauche dich nicht. Ich will dir Barmherzigkeit erweisen. Oder ich habe die Gabe des Gebens, möchte dir was geben. Ich brauche dich nicht. Das ist alles unwahrscheinlich. Aber ist es nicht realistischer, wenn jemand mich leiten will oder lehren oder ermahnen will? Oder mir ein korrigierendes prophetisches Wort bringen soll? Das, wie Paulus das sagt, die Geheimnisse meines Herzens offenbart? Ja, wie stehen die Chancen, dass ich dann ihm sagen will, dich brauche ich nicht. Also beweist auch diese Stelle, dass es Gottes Weg ist, dass wir einander mit Rat und Tat zur Seite stehen sollen. Und wer weise ist, wird nicht nur die Tat schätzen, sondern auch den Rat und ihn auch suchen. Gott bringt große Segen durch sich etwas sagen lassen. Das ist sein Weg mit uns überhaupt. Und jetzt der dritte Punkt. Der Weg der Demut ist Gottes Gebot. Es ist auch ein Muss. Also wenn das Gottes Weg mit uns ist, dann, und das ist implizit in vielen der Stellen der Schrift, die wir gelesen haben oder noch lesen werden, dann dürfen wir dieses Vorgehen nicht als eine Empfehlung Gottes verstehen, sondern wir müssen sie als ein Gebot Gottes wahrnehmen. Es tut uns gut und bringt uns Segen, das stimmt, wie jedes Gebot Gottes. Es bringt uns auch weiter im Evangelium, wie jedes Gebot Gottes, aber es ist gleichzeitig etwas, das Gott von uns fordert. Es ist sein Wille mit uns und entsprechend bringt es böse Folgen, wenn wir es nicht tun. Eine Seite wieder zurück auf Sprüche 2 und gucken wir, wie die Weisheit, Sprüche 1 eigentlich, wie die Weisheit mit denen redet, die nicht auf sie hört. Wenn ich rufe und ihr euch weigert, wenn ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, wenn ihr fahren lasst all meinen Rat und meine Zurechtweisung nicht wollt, dann will ich auch lachen bei eurem Unglück. Puh. Und euer Spotten, wenn da kommt, was ihr fürchtet. Und euer Unglück wie ein Wetter, wenn über euch Angst und Not kommt. Dann werden sie nach mir rufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich suchen und nicht finden, weil sie die Erkenntnis hassten und die Furcht des Herrn nicht erwählten, meinen Rat nicht wollten und all meine Zurechtweisung verschmähten. Darum sollen sie essen von den Früchten ihres Wandels und satt werden an ihren eigenen Ratschlägen. Denn den Unverständigen bringt ihre Abkehr den Tod und die Toren bringt ihre Sorglosigkeit um. Wer aber mir gehorcht, wird sicher wohnen und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten. Also wie immer befiehlt Gott uns, seinen Weg zu gehen. Er verspricht uns einen unvorstellbaren Segen, wenn wir ihn gehen. Den Teil haben wir gern. Gleichzeitig aber, wie immer, droht er mit Konsequenzen, wenn wir diesen Weg nicht gehen. Das ist wirklich, denke ich, eine sehr ernsthafte Sache, gerade für uns heute in unserer kulturellen und gemeindlichen Situation. Gerade im Blick auf Rat gerne suchen. Sich etwas gerne sagen lassen, offen sein, Rechenschaft ablegen, gerne ansprechbar und korrigierbar sein. Ich glaube, es wäre keine umstrittene Behauptung zu sagen, dass wir in diesem Bereich eher schlecht als recht das umsetzen. Unsere Kultur sieht das ganz, ganz anders, oft diametral entgegen dem, was in der Schrift gelehrt wird. Und darum ist es nötig, die Warnungen und Drohungen Gottes ernst zu nehmen über diejenigen, die sich nicht gerne raten lassen wollen. Was sagt der Herr? Später in der Sprüche 11,2, wo Hochmut ist, da ist auch Schande. Weisheit ist bei den Demütigen. Oder eins von meinen Lieblingsversen in Sprüche. Wer Zucht liebt, der wird klug. Denk, oh Herr. Wer Zucht erduldet, das würde mir ein bisschen besser gefallen. Ne? Oder vielleicht doch nicht. Eigentlich ist das ein sehr schönes Ziel, die Zucht zu lieben. Wer Zurechtweisung hasst, der bleibt dumm. Wer von uns könnte sagen, ich liebe Korrektur? Wer von uns müsste zugeben, ich habe Zurechtweisung nicht gern? Wer Zucht liebt, der wird klug. Wer Zurechtweisung hasst, der bleibt dumm. Ich habe vor vielen Jahren viele Monate in Sprüche verbracht. Und ich glaube, es war in dieser Zeit, ich habe in dieser Gemeinde eine Seminar über Erziehung gemacht. Und ich habe gerade mit dieser Wahrheit gekämpft. Und nach diesem einen Seminarabend, da saßen Andi und Esti und Benjamin und ich zusammen und wir überlegen, was können wir am nächsten Abend besser machen? Und dann fingen die Vorschläge an, eins nach dem anderen. Ja, das ist nicht so gut gelaufen, das könnten wir noch besser machen. Und auf einmal dann die barmherzige Esti hat gesagt, aber ihr macht den Brad dann entmutigt. Und ich habe fröhlich plötzlich entdeckt, dass ich gar nicht entmutigt war. Ich denke, oh, ich fange an, die Zucht zu lieben. Vielleicht werde ich doch klug. Ja, das ist hier diese Warnung und Drohung Gottes. Wenn du einen siehst, der sich weise dünkt, da ist für einen Toren mehr Hoffnung als für ihn. Nun, jetzt ist guter Rat teuer. Wie wende ich all das an, was wir heute hören? Wenn wir die Zusammenfassung wieder anschauen. Menschen suchen eifrig nach Gold und Schätze und scheuen keine Mühen kosten. Gott verspricht uns gewaltige Segen und Schätze. Schätze von Rat und Weisheit. Die sollen wir eifrig suchen. Und dieser Weg der Demut ist der realistischen Einschätzung, ist der Weg des Evangeliums. Das ist Gottes Weg mit uns. Und entsprechend ist es ein Gebot und nicht bloß eine Empfehlung, sich gerne raten zu lassen. Und Gott wird darum auch schmerzhafte und korrigierende erzieherische Konsequenzen geben, wenn wir seinen Weg nicht beherzigen. Und jetzt kommt der vierte Punkt hier. Jetzt kommt das Evangelium. Wie reagieren wir, wenn wir all diese gute Wege sehen und wir merken, ein Teil von uns sagt, bloß nicht, und eigentlich ein Teil von uns sagt, oh, sehr gerne. Und wie immer ist die Lösung Gottes das Evangelium. Wie kann man das Evangelium zusammenfassen? Genau wie es am Anfang in den Evangelien steht, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das nicht lediglich im Blick auf das, was wir getan haben. Also wir tun nicht Buße nur dafür, dass ich nicht auf Rat gehört habe, sondern welche Herzensgründe haben mich dazu geführt? Welche Herzensgründe können sie uns dazu geführt haben, uns nicht gerne beraten zu lassen? Wie können wir im Glauben bestätigen, dass wir doch diesen Weg von Herzen gehen wollen? Ich habe Vorschläge, die nicht ausschöpfend sind, aber prüft alles und behaltet das Gute. Also erstens könnte unsere Herzenshaltung oder unser Herzensproblem grundlegender Stolz sein. Unsere grundlegende Arroganz hindert uns daran, den Rat gerne zu suchen. Der Hang, uns auf uns selbst verlassen zu wollen, so zu tun, als ob wir Hilfe und Rat und Korrektur und Ermahnung nicht wirklich nötig hätten. Dieses Selbstvertrauen, diese falsche Selbsteinschätzung, die fehlende Wahrnehmung unserer geistlichen Not, das ist ein großes Hindernis für biblische Weisheit. Die Tatsache ist, dass wir die Weisheit anderer brauchen, beziehungsweise die Weisheit Gottes, die er ihnen geschenkt und gelehrt hat. Uns mangelt es an Weisheit, auch der Weiseste von uns. Wer sich nicht gerne beraten lassen will, ist töricht. In Prediger sagt Salomo, ein Knabe, der arm, aber weise ist, besser als ein König, der alt, aber töricht ist und nicht versteht, sich raten zu lassen. Also jeder von uns aber, der den Weg Christi Jesu gehen will, hat dieses Grundübel in uns erkannt und ihm den Rücken zugekehrt. Wir wollen nicht mehr auf uns selbst trauen. Das haben wir den Rücken gekehrt. Wir haben schon zu Genüge erfahren, was Jammer und Herzeleid dieser Weg uns bringt. Jeder von uns könnte mehrere Zeugnisse erzählen von Wegkreuzungen in seinem Leben, sagen wir auf der einen Seite, wo man Rat nicht gesucht hat und so viel Übel passiert ist. Aber sagen wir auf der anderen Seite, wo der gute, weise Rat eines anderen ihm von Torheit und schlimme Konsequenzen bewahrt hat. Jeder von uns hat erlebt, wie eine gute Lehre, eine rechtzeitige Ermahnung, eine gütige und biblische Unterweisung ihm geholfen hat, den Weg der Weisheit zu gehen, wozu er selbst nicht imstande gewesen wäre. Ah, Christus, vergib uns unser Selbstvertrauen, unsere Weigerung, die traurige Wahrheit über uns immer wieder neu und frisch wahrzunehmen. Herr, es ist so, uns mangelt es an Weisheit, aber du gibst sie gerne jedermann und schilst niemandem. Und es ist gut, Herr, dass du uns lehrst. Höre auf Rat, nimm Zucht an, dass du hernach weise seist. Und von ganzem Herzen ist das nicht so. Wir wollen auf diesen Rat hören. Herr, wir wollen auf deinen Rat weiterhören und deine Zucht annehmen, damit wir hernach weise sind. Wir haben erlebt, dass diese Weisheit uns so oft, ja, in der Regel, vor allem, uns durch deine Kinder gekommen ist. Und gerne wollen wir darum uns von denen, die du in unser Leben gestellt hast, beraten lassen, ihren Input und Rat und Korrektur gerne willkommen heißen, im Vertrauen, dass du das sehr oft deinen Rat und dein Input und deine Korrektur durch ihnen kommt. Konkret her wollen wir die Mitglieder und Leiter unserer Lokalgemeinde, die du uns gegeben hast, in unser Leben reden lassen, im Vertrauen auf dein Wort. Ja, es ist wirklich so oft ein Segen gewesen. Vergib uns, dass wir diesen Rat nicht eifriger aufsuchen und diese Inputs nicht gerne mitnehmen. Du hast uns im Evangelium gelehrt, Herr, dass wir nicht uns selbst, sondern dir vertrauen. Und entsprechend wollen wir konkret dir in unserem lokalen Leib Christi vertrauen. Das ist so eine erste mögliche Herzenshaltung. Einfach der Stolz, das Selbstvertrauen. Eine zweite Sache, die uns von diesem Weg abhalten könnte, ist eine falsche Wahrnehmung von dem Wesen der Sünde. Wir tendieren, die Sünde als etwas Privates zu sehen, nicht etwas Öffentliches. Wenn ich in meine Beziehung mit dem Herrn lau oder halbherzig oder wenn ich gewisse Kompromisse eingehe, das geht, denken wir, niemandem etwas an. Aber die Bibel lehrt, dass wenn ein Glied leidet, alle Glieder leiden mit. Sie lehrt, dass wir ein Leib sind. Sie lehrt, dass Sünde, auch meine sogenannte private Sünde, somit einen öffentlichen Charakter hat. Sie schadet erstens meine Geschwister und hindert oder verunmöglicht, dass ich ihnen diene. Womöglich bin ich dann eher ein Hindernis als eine Hilfe, eher zum Schaden als zur Hilfe von dem Geschwister. Vielleicht fördere ich sogar ihre Sünde, anstatt sie davon wegzubringen. Meine Probleme sind wie eine Entzündung oder eine Verletzung im Leib. Geht das den anderen Gliedern etwas an? Jeder, der so etwas hat, der weiß es. Der ganze Körper funktioniert nicht richtig, wenn etwas Kleines, so scheinbar Kleines, nicht in Ordnung ist. Wir leiden alle zusammen. Aber noch mehr, die Sünde hat auch einen öffentlichen Charakter im Blick auf mein Zeugnis für Christus. Und damit sind wir auch wieder ganz zentral beim Thema. Alle Probleme meines Lebens gehen ihm etwas an. Wenn ich töricht handle, falsche Entscheidungen treffe, lau werde, Kompromisse eingehe, reflektiert das alles auf Christus. Und das kann ganz harmlos und normal aussehen. Wie gehe ich mit meinem Geld um? Sagt die Bibel nicht viel darüber? Ob ich die Welt lieb habe oder ihr ähnlich bin? Sagt die Bibel nicht viel darüber im Blick auf die Filme vielleicht, die ich schaue oder die Musik, die ich höre oder liebe oder vielleicht mit Konflikten, ob ich Böses mit Gutem vergelte und Menschen, mit denen ich Konflikte habe, Frieden stifte. Sagt die Bibel nicht viel darüber? Ja, wie zum Beispiel im Umgang mit meinen Kindern oder Leuten in der Gemeinde oder an der Arbeit oder im Straßenverkehr. Ob ich über unsere Gemeindesituation oder über Menschen in der Gemeinde auferbauend oder geschwätzig rede, sagt die Bibel nicht viel drüber? Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Sind das private Angelegenheiten? Auf keinen Fall. Sie sind Angelegenheiten, bei denen Christus entweder geehrt oder verunehrt wird. Und weil es um ihn geht, ist mein Verhalten und mein Leben eigentlich eine öffentliche Sache. Und das läuft gegen dem Denken unserer Kultur. Selbstverherrlichung, Selbstbestimmung, Privatleben, worüber ich bestimme, letztendlich greift das unterschwellige Bild meiner Würde an, dass ich nur ungern zugebe, dass mein Leben andere, vor allem Gott, schadet oder verunehren könnte. Aber Herr, all dieses falsche Denken und Wahrnehmen, das will ich nicht. Ich will der Welt und ihrer Lebensweise den Rücken kehren. Nein, mehr, ich habe ihr den Rücken gekehrt und ihre Lebensweise abgelegt. Ich bin in Christus ein neuer Mensch. Ich will nach der neuen Lebensart leben. Ich will meinen Herrn mit meinem Verhalten ehren. Ich will es ernst nehmen und nicht verdrängen, dass meine Lebensprobleme oder auf der anderen Seite meine christlichen Tugenden seinen Ruf und Ehre entweder fördern oder schaden. Ich will mich ansprechen lassen. Ich will mich beraten lassen, weil du mir wichtiger bist als alles andere, Herr. Egal was es kostet, auch wenn es mir meine Vorstellung von Privatsphäre kostet, ich will dich ehren. Ich will die öffentliche Wirkung meines Lebens nicht nur erkennen, sondern willkommen heißen. Ich will, Jesus, mit diesem Leben dich ehren und der Gemeinde dienen. Und zeige mir drum, Jesus, wen hast du mir zur Seite gestellt, damit er mir hilft und mich reinigen kann. Danke, dass andere Gaben und Sichtweisen und Weisheiten im Leib sind, die mir fehlen. Danke für die Geschwister, die mir in meiner praktischen Anbetung, in die Wirkung meines Dienstes dadurch helfen können. Danke, dass ich mir etwas sagen lassen kann. Und zwar dann, wenn du entscheidest, ich soll etwas hören. Und nicht, wenn ich entscheide, dass ich bereit bin, etwas zu hören. Danke für das Gnadenmittel der Gemeinde und die Beratung der Gemeindezucht auf dem Niveau des Einanderermahnens, damit ich wachse und dir ähnlicher und freudiger und effektiver werden kann. Und das will ich von ganzem Herzen tun. Danke für die wunderbare Segen auf dem Wege der Weisheit. Du hast versprochen, Herr, wer auf Rat hört, der ist weise. Und ich will in Jesu Namen weise sein. Amen.